KR55 begrüßt Sie zu einer ungewöhnlichen Stunde zur April-Sendung im Studio von O1. Ungewöhnlich ist auch die Entstehung unserer heutigen Sendung.
Diese Ausgabe unseres Kirchenmagazins ist zum größten Teil in Hamburg entstanden. Dort waren wir verabredet mit Dr. Frank Hofmann, dem Chefredakteur des ökumenischen Vereins Andere Zeiten. Dieser Verein ist vielleicht vielen bekannt durch den Kalender der Andere Advent. Der Verein gibt aber auch Materialien für die Gestaltung der Fastenzeit aus.
In der kommenden Stunde stellen wir Ihnen die Arbeit des Vereins Andere Zeiten vor und wollen Ihre Neugier für das Fasten wecken. Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei O1. Unseren heutigen Interviewpartner, Dr. Frank Hofmann vom Verein Andere Zeiten, haben wir in Hamburg getroffen. Hamburg-Ottensen, mitten in der Stadt, unscheinbarer Durchgang zu einem Hinterhof, dann die Überraschung. Neues Gebäude in alter Hülle, freundlicher Empfang in freundlichen Räumen, im zweiten Stock ist alles vorbereitet für unser Gespräch.
Herr Hofmann, wir sitzen jetzt hier im Büro von Andere Zeiten mitten in Hamburg, sind angekommen und legen jetzt mit unserem Interview los. Erste Frage, Sie haben vor den 18 Uhr Nachrichten im Radio am Aschermittwoch den letzten Werbeblock zur Verfügung. Sie möchten zu einer bewussten Gestaltung der kommenden Fastenzeit anregen. Was wären Ihre Worte?
Ja, ich würde sagen, dass Fasten momentan ein wirkliches Trendthema ist und auch Menschen erfasst, die eigentlich gar keine religiöse Bindung haben. Und dass die Fastenzeit eine super Gelegenheit ist, mal etwas mit sich selbst zu experimentieren, weil man in der Fastenzeit auch nicht begründungspflichtig ist für irgendwas. Wenn ich in der Fastenzeit sage, ich trinke keinen Alkohol, dann denkt niemand, der ist vielleicht Alkoholiker, sondern es genügt der Verweis auf die Fastenzeit. Und insofern ergibt die Fastenzeit einen Container, so einen zeitlichen Container, in dem man einfach mal etwas ausprobieren kann. Entweder was weglassen oder etwas hinzufügen in seinem Leben, irgendetwas umstellen, was den Alltag ein bisschen anders macht. Und unsere Erfahrung ist, wenn ich das noch ergänzen darf, dass schon geringfügige Änderungen im Lebensablauf eine ganz neue Perspektive aufmachen können und unter Umständen viel größere Folgen haben, als man das vorher denkt.
Nun ist Werbezeit teuer, auch im Radio. Haben Sie einen knackigen Satz, den Sie raushauen könnten jetzt?
Also da fällt mir kein besserer ein als die Überschrift zu unserer Aktion, 7 Wochen anders leben. Und wenn man noch einen zweiten Satz hinzufügen darf, dieses berühmte Zitat von Ödern von Horvath, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu.
Sie sprachen es schon an, viele denken in der Fastenzeit vielleicht sofort an kein Alkohol, keine Schokolade, kein Kaffee, Verzicht, der vielleicht auch manchmal schwer fällt. Muss Fasten denn wehtun?
Also Fasten sollte schon eine spürbare Veränderung der Gewohnheiten sein. Es muss nicht wehtun in dem Sinne, dass ich auf etwas verzichte, was ich zum Leben brauche. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wenn man die religiöse Tradition des Fastens sieht, ging es immer darum, sich zu fokussieren. Und wir haben ja so viele Dinge, die uns davon abhalten, uns auf das zu fokussieren, was uns wirklich wichtig ist. Und in diesem Sinne ein bisschen wehtun ja, aber nicht wehtun aus Prinzip, dass es einem wehtut, sondern nur, dass man sich von Ballast frei macht.
Wenn man Aschermittwoch in die Medien geguckt hat, gab es ein großes Wort, zum Beispiel Intervallfasten ist mir aufgefallen. Bei Ihnen kommt der Begriff Plusfasten vor. Was verstehen Sie denn darunter?
Mit diesem Begriff Plusfasten wollen wir deutlich machen, dass es nicht immer nur darum geht, auf irgendetwas zu verzichten, sondern dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch mal eine neue Gewohnheit aufzunehmen. Meinetwegen am Ende des Tages nachzudenken, über welche Dinge habe ich mich heute besonders gefreut. Worüber kann ich heute ganz besonders dankbar sein? Auch Plusfasten kann auch sein, heute tue ich mal ganz gezielt einem Menschen etwas Gutes. Ich rufe mal jemanden, einen lang vernachlässigten Freund an. Das wollen wir mit diesem Begriff ausdrücken.
Für die Aktion steht der ökumenische Verein Andere Zeiten. Seit wann gibt's den? Wie ist es zur Gründung dieses Vereins gekommen? Haben Sie schon Jubiläen gefeiert mit dem Verein?
Na, also den Verein gibt es seit 1998, wobei allerdings die Geburtszelle des Vereins ist unser Kalender der andere Advent, der bereits 1996 das erste Mal produziert wurde. Und damals noch unter der Schirmherrschaft der Nordelbischen Kirche, wie sie damals noch hieß. Und 1998 ist dieses Projekt dann so gewachsen in diesen 2 Jahren, dass man dafür einen eigenen gemeinnützigen und auch ökumenischen Verein gründete, der dann sich in seinen Aktivitäten dann vervielfältigt hat.
Sie sprachen es gerade an, den Kalender, der andere Advent, vielen Hörern bekannt sicherlich. 1996 war der Startschuss. Jetzt diese Fastenaktion. Gibt es noch andere Aktionen, die ähnlich gelagert sind? Wo liegt der Ziel des Vereins?
Grundsätzlich ist unser Ziel, christliche Inhalte so sprachlich zu transportieren, dass sie auch für Menschen verständlich werden, die entweder nicht christlich sozialisiert wurden oder aber die Probleme mit der kirchlichen Sprache haben. Das ist im Großen und Ganzen unsere Aufgabe. Wir wollen den Kirchen keine Konkurrenz machen, sondern wir arbeiten, wie wir es immer gerne sagen, in den Vorhöfen der Kirchen. Wir spüren, dass es eine große Sehnsucht nach Spiritualität und Religiosität gibt, aber fern von dogmatischen Zwängen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Kirchen diese dogmatischen Zwänge eigentlich auch schon längst nicht mehr haben. Die Kirchen sind, würde ich mal sagen, viel besser als ihr Ruf. Aber trotzdem hilft es, wenn es eine Institution gibt, die auch in sich keinen kirchlichen Absender hat, sondern einfach nur sagt, wir sind christlich und wir sind unabhängig und wir führen die Menschen sozusagen an christliche Inhalte heran. Und das niederschwellig, aber nicht flach, sondern tiefsinnig.
Nun gibt es ja als Auftakt, so habe ich das in Erinnerung, zum Beispiel zu der Weihnachts-Adventsaktion auch immer einen Gottesdienst. Also man kann nicht sagen, dass sie die Kirche als Haus verlassen, sondern einfach andere Worte finden für die Inhalte, die jahrhundertelang tradiert sind.
Ja, wobei ich da auch sagen möchte, damit unsere Arbeit auch nicht falsch verstanden wird, auch die Gottesdienste der Kirchen sind viel besser als ihr Ruf. Also wir machen in unseren Gottesdiensten auch, erfinden wir sozusagen Liturgie nicht neu, sondern wir greifen uns nur bestimmte Dinge raus, von denen wir wissen, dass sie sehr gut ankommen, also bestimmte Musik auch, bestimmte Instrumentierung, eine ganz schlichte Liturgie. Wir versuchen in unseren Inhalten und Gebeten, uns speziell an Leute zu wenden, die zu sich kommen wollen. Und wir haben ja auch immer nur 3 bestimmte Anlässe, für die wir Gottesdienste machen, nämlich den Beginn des Kirchenjahres, die Adventszeit, der Beginn der Fastenzeit und der Beginn der Urlaubszeit. Und dieser dritte Gottesdienst ist meistens ein Open-Air-Gottesdienst irgendwo. Und insofern, wir wollen auch gar nicht den sonntäglichen Gottesdienst konkurrieren dazu, sondern für ganz bestimmte Kirchenjahreszeiten ein kleines Fest machen. Dadurch unterstrichen, dass wir hinterher die Leute auch immer einladen zu einer Bewirtung und uns auch freuen auf die persönlichen Gespräche und den Austausch.
Und es geht weiter mit KR55, dem Kirchenmagazin bei O1. Heute dreht sich bei uns alles ums Fasten. Wie kann ich die Zeit vor Ostern bewusst gestalten? Das fragten wir Dr. Frank Hofmann vom Verein Andere Zeiten.
Wie wird man bei Ihnen bei Andere Zeiten zum Mitfastenden? Also, ich überlege, in diesem Jahr möchte ich mal was ganz anderes machen. Wie komme ich zu Ihnen?
Na, wir haben eine Internetseite www.anderezeiten.de. Dort steht auch eine Telefonnummer drauf. Wir freuen uns auch über jeden, der persönlich Kontakt sucht, was immer noch sehr, sehr viele tun. Wir haben dafür extra ein großes Telefonteam auch, dass man auch wirklich durchkommt. Und dann hat man die Möglichkeit, wir haben ja 2 Fastenaktionen. Die eine, über die wir schon kurz gesprochen hatten, 7 Wochen anders leben, die mit wöchentlichen Fastenbriefen funktioniert. Und eine erst 3 Jahre alte Fastenaktion, die nennt sich Wandeln. Das ist ein täglicher Fastenwegweiser. Und der ist geboren aus der Erfahrung, dass halt Fasten nicht nur Leute im christlichen Kontext anspricht, sondern ganz viele. Und hier versuchen wir, ein bisschen, sagen wir mal, supra-religiös zu sein. Also wir greifen uns verschiedene Traditionen raus, die auch mit Fasten vergleichbar sind. Wir haben begleitend dazu hier auch einen Yogakurs angeboten mit Texten aus dem Fastenwegweiser Wandeln. Und wir merken da, dass gerade in dieser Praxis des Fastens doch ganz viel zusammenfindet. Und das ist ein guter Ansatz, um darüber zu reden. Und so haben wir also 7 Wochen anders Leben mit Fastenbriefen für eher traditionell christlich orientierte Fastende und die den täglichen Fastenwegweiser wandeln für Menschen, die sagen, ja, das Religiöse spielt für mich auch eine Rolle, aber ich bin da gar nicht so entschieden. Ich nutze die Fastenzeit auch in diesem Bereich für Experimente.
Nun sind das beides gedruckte Medien, sag ich mal. Haben Sie auch eine Plattform im Internet, wo man sich dann austauschen könnte?
Ja, wir bieten zur Fastenzeit und zur Adventszeit jeweils ein Forum an im Internet, wo man die Möglichkeit hat, anonymisiert oder natürlich auch mit seinem vollen Namen in Austausch zu treten. Und erfahrungsgemäß tun das sehr viele Menschen. Und da kommen auch tiefgreifende seelsorgerliche Gespräche oft zustande.
Welche Voraussetzungen müssen denn die Teilnehmenden mitbringen?
Eigentlich nur den Willen, diese Fastenzeit in irgendeiner Form zu nutzen. Mehr braucht man erstmal nicht. Und sich dann auch so ein bisschen überraschen lassen, was dann passiert. Wir versuchen immer, die Leute auch aufzufangen, die sagen, Mensch, ich habe mich total galoppiert. Ich habe mir so viel vorgenommen, keinen Kaffee, kein Alkohol, keine Schokolade, jeden Tag spazieren gehen und so weiter. Sowas geht erfahrungsgemäß sehr schnell schief nach 2, 3 euphorischen Tagen. Also wir versuchen die Leute dann hinzuführen und zu sagen, Mensch, konzentrier dich doch mal vielleicht auf eine Sache und halte durch und sei nicht so unverzeihlich mit dir. Auch wenn du mal rückfällig wirst, ist das kein Grund, das Fasten insgesamt aufzugeben. So braucht man also nicht viele Voraussetzungen dafür. Man muss kein geübter Fastender sein.
Und durch die Rückmeldung zum Beispiel auch im Internetforum gibt es da eine Aussage über die Motivation der Teilnehmenden, was sie nun dazu bewegt, an der Aktion selber teilzunehmen?
Ja, wir kriegen das nicht nur über das Forum, auch über sehr viele Mails und Briefe, die hier kommen. Sie haben heute vielleicht die blaue IKEA-Tüte gesehen, wo relativ viel Post drin ist, viel Fastenpost. Und einfach von unserem anderen Stammsitz Fischers Allee hier rüber zur Donnerstraße getragen. Die Motivation ist sehr, sehr unterschiedlich und genau wie die Erfahrung, die die Leute machen, das kann man gar nicht verallgemeinern. Man kann vielleicht diese eine Beobachtung gilt für viele, dass kleine Veränderungen große Wirkungen haben können. Also nur so ein Beispiel, da verzichtet eine Frau drauf, abends fernzusehen. Sie stellt fest, dadurch entsteht in der Familie mehr Zeit zum Reden. Man stellt fest, dass man gar nicht mehr viel miteinander reden kann, selbst wenn der Fernseher aus ist. Und schon ergeben sich Probleme, die man gar nicht vorher gedacht hat. Das ist so ein kleines Beispiel, wie kleine Veränderungen große Fragen aufwerfen können.
Halte durch, haben Sie gesagt, könnte eine Parole sein für 7 Wochen. Haben Sie eine Kontrolle darüber oder eine Erkenntnis darüber, ob Ihre Mitfastenden 7 Wochen durchhalten? Sie sprachen gerade kleine Veränderungen an, die zu Problemen führen. Führen die auch manchmal zur Freude? Wie sieht es da aus?
Ja, ganz oft natürlich auch zur Freude, dass man etwas geschafft hat, was man vorher nicht geglaubt hat und dass man in diesem geschützten Raum der Fastenzeit, in dem Gefühl der Gemeinschaft mit anderen, im Austausch mit anderen geschafft hat, da überwiegt natürlich oft die Freude. Also gerade jetzt steht Ostern vor der Tür, da ist natürlich ganz stark auch überwiegt die Freude, dass man wirklich diese große Leistung vollbracht hat.
Wann ist denn dann Fasten ein Erfolg?
Ah, das kann eigentlich nur jemand, der Fastende selbst sagen. Ich würde sagen, Fasten ist dann ein Erfolg, wenn man eine Erkenntnis daraus zieht, die man vorher nicht hatte. Das kann auch ein abgebrochenes Fastenvorhaben sein. Das kann auch sein, dass, nee, das tut mir gar nicht gut, wenn ich auf das verzichte. Auch das kann ein Erfolg sein.
Sie haben gesagt, bis Ostern kann es durchaus eine gute Zeit werden und Ostern ist die Fastenpassionszeit auch zu Ende. Das höchste christliche Fest ist so der Höhepunkt, ein Fest des Lichts und des Lebens. Würden Fastende auch selber zu so einem auferstehungskleinen Osterfest kommen können und
danach auch in ihren Alltag mitnehmen können?
Ach ja, das würde ich mir doch sehr wünschen, dass gerade die Fastenzeit das Verständnis für Ostern auch vertieft. Diese Erfahrung, dass man ein Tal durchschritten ist und dann plötzlich die Erfahrung macht, Mensch, das war gut, dieses Tal durchschritten zu haben, denn jetzt bin ich auf einer Lichtung, die ich vorher nicht erreicht hätte. Und dieses kleine Ostererlebnis, was sich in jedem Leben, in jedem Menschenleben individuell anders gestalten kann, dafür kann die Fastenzeit ein vertieftes Verständnis schaffen.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei O1. Auch in diesem Jahr haben viele Menschen die 7 Wochen vor Ostern genutzt, um sich auf dieses Fest einzustimmen. Was treibt Menschen dazu an? Wir führen ein Gespräch mit Frank Hofmann, Chefredakteur von Andere Zeiten.
Ist man als fastende Person ein Exot, Exotin oder vielleicht sogar Trendsetter, Trendsetterin? Was meinen Sie?
Also momentan habe ich das Gefühl, man ist noch ein Trendsetter, weil die Berichterstattung über Fasten in allen Medien ansteigt seit einigen Jahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zunehmend Fasten auch als ein Punkt gesehen wird, wo man eine Gemeinsamkeit mit dem Islam feststellt und sagt, das ist ja interessant, damit kann man sich ja mal beschäftigen. Ist das das Gleiche? Ist das anders? Wieso macht ihr das? Wie machen wir das? Also ich glaube, Fasten ist einfach ein Thema, was ein, würde ich mal sagen, so ein Langzeittrend ist. Also nicht Trend in dem Sinne, dass man dadurch hip wird, wenn man fastet, aber schon ein Trend in dem Sinne, dass es ein gesellschaftlich relevanteres Thema wird.
Können Sie sagen, ob es eine Tendenz gibt aus den letzten Jahren, dass es immer ansteigend ist, immer mehr Teilnehmer?
Ja, also wir haben in diesem Jahr 50.000 Leute erreicht mit beiden Fastenaktionen zusammen. Dass wir haben mal so mit 13.000, 14.000 gestartet und dann ist das langsam gestiegen. Und durch diese neue Fastenaktion Wandeln hat sich das da nochmal sehr vergrößert. Und dann gibt es ja auch noch die Fastenaktion der evangelischen Kirche 7 Wochen ohne, die ursprünglich auch mal auf die andere Zeitengründer zurückgingen. Also das hat gemeinsame Wurzeln. Wir sehen uns aber überhaupt nicht als Konkurrenz. Die sind ja auch ein bisschen anders orientiert. So viel ich von denen gehört habe, haben die auch, freuen die sich auch über steigende Zahlen, sodass wir allein daher schon sehen, dass das christlich motivierte Fasten schon einen enormen Zuwachs hat.
Da Sie gerade über Zahlen gesprochen haben, haben Sie eine Größenordnung, wie weit der andere Advent verbreitet ist? Sie sprachen, glaube ich, letztes Jahr im Vorfeld davon, Sie haben immer mehr Druckerpressen, die angeschmissen werden müssen, immer ein Logistikzentrum mittlerweile. Eine Größenordnung dazu?
Ja, also wir haben im letzten Jahr knapp 650.000 Kalender verkauft. Und wenn man davon ausgeht, dass mindestens 3 Leute das Kalenderblatt lesen, dann bewegen wir uns schon deutlich im Millionenbereich. Angefangen hat es ja mal mit 5.000 Exemplaren, die verschenkt wurden. Und dann ist es kontinuierlich gewachsen. Es ging in keinem Jahr zurück. Und wir machen keine Werbung. Es ist der funktionierende Schneeballeffekt. Man bekommt den anderen Advent geschenkt und denkt im nächsten Jahr, ach, das war ja damals ein nettes Geschenk, das schenke ich jetzt weiter.
Das heißt aber auch, man muss eine Qualität inhaltlich wie auch von der Aufmachung her liefern, die auch jedes Jahr ihre Befürworter findet. Und da kann man ja nicht einfach an Qualität nachlassen oder sowas, ne?
Nee, ich glaube, das ist auch das sozusagen das Erfolgsgeheimnis, wobei wir das Gesamt des Geheimnisses immer noch als wirklich als Geheimnis auch sehen und uns auch bewusst sind, dass da ein höherer Segen drauf ruht. Aber das, was wir dazu tun können, ist wirklich uns da sehr viel Arbeit machen. Wir haben eine Redaktion, die wir dann auch mit externen Kräften anreichern. Wir haben Jäger und Sammler, wie wir das nennen, die nach Texten suchen. Und wir nehmen uns wirklich sehr, sehr viel Zeit für die Diskussion der Texte. Und ich hoffe, das merkt man im Kalender auch an, dass es immer Texte sind, nie Texte, die jedem sofort gefallen, aber über die man diskutieren kann. Und wo man nicht sagt, ja, gut, habe ich gelesen und okay, ist banal. Ne? Das wäre genau das, was wir nicht wollen. Mhm.
Das ist ja sehr erfreulich, also ein Geheimnis, das in die breitere Öffentlichkeit kommt. Wir haben bei der Vorbereitung auch noch anderes festgestellt. Gestern NWZ, Nordwestzeitung Oldenburg, Artikel, die Osterwiesenbetreiber in Bremen möchten gerne mit der Kirche darüber sprechen, dass also die Jahrmarktzeit auch am Karfreitag verlängert wird. Das Land Bremen hat gerade beschlossen, auch die Feiertagsschutzkultur am Karfreitag weiter zu lockern. Ist das noch ein laues Lüftchen oder wird es da doch zu einem stärkeren Sturm gegen kirchliche Traditionen kommen? Solche Entwicklungen kann man ja auch feststellen.
Ja, also ich glaube, die kirchlichen Traditionen stehen da ziemlich schwach da, weil sie in der Regel doch nicht die richtigen Argumente nach vorne bringen, glaube ich.
Sagen Sie mal ein paar.
Ich glaube, dass es gerade in einer Zeit von Globalisierung, die ja auch mit sich bringt, dass Zeiten beliebig werden, ja, weil man also mit Leuten kommuniziert, die gerade zu einer ganz anderen Tageszeit unterwegs sind, dass es da wichtig ist, dass man irgendwo eine Synchronizität hat, ja. Und dieses Kirchenjahr hat mit dem siebten Ruhetag und mit ganz bestimmten Feiertagen bringt es einen Rhythmus rein, der auch für Leute, die den religiösen Hintergrund nicht teilen, heilsam ist. Und deshalb wäre ich doch sehr dafür, nicht so sehr aus kirchlichen Argumenten, sondern einfach aus Argumenten des erfüllten Lebens, das Ruhepausen braucht und solche Gedenktage einfach auch braucht. Wie man die selber für sich füllt, das ist dann jedem ins Belieben gestellt. Man kann niemand verpflichten, an Karfreitag jetzt irgendwie in besonderer Weise der Passion Christi zu denken, aber mal einen Tag, wo man wirklich mal verpflichtet ist, zur Ruhe zu kommen. Das tut einfach gut. Denken Sie an die autofreien Sonntage in den 70er Jahren. Das hat irgendwie das Volk zusammengeschweißt. Ja? Und in diesem Sinne eine Rhythmisierung des Lebens herzustellen, das schafft ja eigentlich nur noch das Kirchenjahr. Und ich finde, man dürfte durchaus solche säkularen Argumente auch anbringen, um kirchliche Feiertage zu retten.
Ist es möglich, dass Ihre Initiativen vielleicht dazu beitragen, dass es zu einer Art Sturmstillung käme?
Also wir sehen uns weniger als ein Verein, der solche Initiativen groß in gesellschaftliche Zusammenhänge trägt. Wir arbeiten lieber im Einzelnen und bereiten Leute vor, die so etwas dann machen wollen. Ja, also das Bewusstsein dafür schaffen. Wir haben ja das Sonntagsbuch auch schon seit vielen Jahren, das versucht also die Wertschätzung des Sonntags aufrechtzuerhalten. Wir setzen uns schon dafür ein, aber wir sehen unsere Funktion eher darin, einzelne Menschen mit Argumenten auszustatten, als selber irgendwie aktiv zu werden.
Das ist ja ein bescheidener Ansatz. Wir wissen auch eben, als wir uns getroffen haben, haben Sie schon auf Aktionen hingewiesen, die Sie noch neu planen. Also Sie sind auch sehr kreativ und schon auch sehr stark am Puls der Zeit. Was haben Sie denn da noch in petto? Was ist da so geplant?
Ja, wir haben ja unser Name Andere Zeiten. Verdankt sich ja der Grundidee, dass wir ein Bewusstsein für Kirchenjahreszeiten schaffen wollen. Wir wollen diese Koordinatenachse Zeit um die Achse Orte erweitern. Wir haben jetzt eine Aktion Andere Orte, die besteht aus einem Buch und einer kostenlosen App, in der die Menschen die Möglichkeit haben, so eine Geolocation-App, ihre Orte einzutragen, wo sie ganz besondere Erfahrungen machen. Und die kann man dann nochmal genauer beschreiben. Orte der Stille, des Trostes, der Kraft, Anstoßecken, was auch immer. Erfahrungen, die so etwas über den Alltag hinausgehen und die mit bestimmten Orten sich verbinden. Weil es ist ja ein Phänomen, dass eigentlich immer mehr Menschen Sehnsucht nach Spiritualität haben und der Kirchenbesuch doch weniger wird. Dann kann man sich doch fragen, wo findet eigentlich Religiosität statt? Und ich glaube, dass gerade die protestantische Religion da so ein bisschen Berührungsängste hat, auch einfach zu sagen, Religion kann auch einfach in der Natur stattfinden. Das wollen wir, dieses Bewusstsein dafür, das wollen wir wecken und mit dieser App Andere Orte den Menschen die Möglichkeit geben, sich über solche Orte auszutauschen.
Sie hören das Kirchenmagazin KR55 bei O1. Wir waren zu Gast bei Frank Hofmann, dem Chefredakteur des ökumenischen Vereins Andere Zeiten.
Zum Abschluss des Interviews interessierte uns die Arbeitsweise des Vereins.
Ihre Materialien zur Fastenzeit haben Sie gerade einige vorgestellt, sind eine Zusammenstellung von Texten mit ganz unterschiedlichen Impulsen. Und das ja immerhin in der Fastenzeit für eine Spanne von 7 Wochen. Ist für Sie und Ihr Team nach der Fastenzeit dann eben auch vor der Fastenzeit bei dieser Materialfülle?
Ja, wir sind natürlich durch diese Aktion auch in gewisser Weise verpflichtet, gegen die Zeit zu leben. Also für uns beginnt dann nach der Fastenzeit wieder das große Sammeln für den nächsten Fastenwegweiser. Beim Kalender kriegen wir das so hin und sind wir auch durch die hohe Stückzahl dran gebunden, dass wir bereits zur Weihnachtszeit dann den Kalender des nächsten Jahres besprechen, sodass wir wenigstens da so auch tatsächlich im Winter und bei früher Dunkelheit über Adventstexte reden, was natürlich im Hochsommer nicht so einfach ist.
Woher kommen denn Ihre Anregungen? Sie sprachen vorhin von Jägern und Sammlern, die ausgesandt werden oder zufälligerweise Texte oder Ideen sammeln. Ist das ein Zufallsprinzip?
Na, in gewisser Weise ist es natürlich schon ein Zufall. Aber wir vertrauen da auf das Bibelzitat, wer sucht, der findet. Und es gibt sowohl bei den Klassikern, auch bei Rilke gibt es immer noch irgendein interessantes Gedicht oder einen Vers, den wir noch nicht hatten. Es erscheinen neue Bücher, hochinteressante Autoren kommen hoch, die tolle Beobachtungen machen. Es gibt eine Vielzahl von Blogs. Also es ist sehr viel. In Zeitungen entsteht sehr viel. Also ich lese die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, bin immer wieder erstaunt, welchen Tiefsinn da auch die Meinungsseiten haben. Und das sind so alles unsere Fundquellen.
Und dann brauchst du einen Filter. Was ist der Filter?
Ja, der Filter ist eine zurzeit 7-köpfige Redaktion, auch mit Externen besetzt. Und wir diskutieren dann die Textvorlagen für die jeweilige Sitzung und versuchen, Einstimmigkeit herzustellen. Und ganz selten, ganz selten stimmt nicht. Also wir haben schon sehr oft Diskussionen, auch sehr heftige Diskussionen. Aber es ist selten so, dass es eine knappe Entscheidung wird, das will ich sagen. Oft ist es so, dass man während der Diskussion noch aufmerksam wird auf Aspekte, die man beim ersten Lesen gar nicht entdeckt hat und denkt, ach so, hast du das gesehen, ja gut, okay, ja jetzt gewinnt der Text für mich auch. Das sind so halt Prozesse, die da ganz spannend sind und wo wir hoffen, dass sich beim Leser vielleicht auch sowas einstellt, dass er das erste Mal denkt, mit dem Text kann ich ja gar nichts anfangen und dann liest es vielleicht der Partner und der sagt, ah, aber das und ne, dass es so ein produktives Zusammenspiel wird.
Haben Sie in diesem Jahr ein persönliches Fastenthema?
Also ich faste immer mit Rotwein, weil ich den abends immer sehr gerne sonst trinke, aber gleichzeitig spüre, dass er mir auch etwas Energie wegnimmt, sowohl an dem Abend als auch am nächsten Morgen. Fühle mich also viel frischer, wenn ich es nicht tue. Und nach so ein paar Wochen denke ich aber auch immer, ach, so ein Glas Rotwein ist natürlich toll. Ich finde es schön, dass die Sonntage ja ausdrücklich von der Fastenzeit ausgenommen sind. Und ich definiere das also so alttestamentlich, dass mit 18 Uhr Sonnenuntergang beginnt für mich der Sonntag, weil ich lieber samstags abends ein Glas Rotwein trinke als sonntags abends.
Ah ja.
Insofern lässt sich das dann auch aushalten. Ja.
Sie verschicken über Ihren Verein Fastenbriefe als Impulse, als Anregung. Das stellen Sie sich mal vor. Sie bekommen selber einen Fastenbrief. Was würden Sie denn als Satz da gerne drin lesen?
Ja, also ich fände es toll, wenn es dem Fastenbrief gelingt, auf diese besondere Dramaturgie dieser 7 Wochen einzugehen, wo man ja jede Woche irgendwie ein klein bisschen anders gestimmt ist. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Also wir versuchen auch aufgrund der Rückmeldung, die wir haben, das so herauszufinden, na, was ist jetzt so das Thema? Und wenn ich so einen Fastenbrief bekäme, der das so widerspiegelt, was ich gerade so empfinde, vielleicht auch Enttäuschung über mich selbst, dann würde ich mich sehr freuen und würde denken, ja, das finde ich toll, dass ihr das so vorausgeahnt habt.
Herr Hofmann, wir wünschen Ihnen und Ihrem Team einen erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Fastenaktion. Viel Ideen, einen guten Filter, um alles Neue, was Sie planen, Dankeschön. Durchzuführen und eine wunderbare, gute Zeit.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Unsere April-Sendung ist an ihr Ende gekommen. Wir freuen uns, wenn wir Ihre Neugier geweckt haben.
Auf unserer Website können Sie die Podcasts unserer Sendebeiträge nachhören, unsere Veranstaltungstipps nachlesen und uns Ihre Kommentare mitteilen. Die Adresse der Website lautet www.kirchenradio-oldenburg.de. Sie wird betreut von Monika und Jürgen Köthnig. Vielen Dank an die beiden dafür. Und ein kräftiger Applaus geht an unsere Technikerin am Schaltpult, Christina Reinemann.
Wir laden Sie ein zu unserer Mai-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 12. Mai um 18 Uhr bei U1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebluch. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine frohe und gesegnete Osterzeit.
Bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebluch.